Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Menschen begegnen Jesus. Und Jesus reagiert auf ihre Anliegen. Jesus hat gerade Kind zu sich gerufen und gesagt, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der kommt nicht in den Himmel. Und jetzt kommt, wie gesagt, ein junger, eifriger Mann. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, aus dem Kapitel 10 vom Markus-Evangelium, die Verse 17 bis 27. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein junger Mann auf Jesus zu, warf sich vor Jesus auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nimmst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah den jungen Mann voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, war er tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Seine Jünger waren über diese Worte erschrocken. Aber Jesus betonte noch einmal: Ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Darüber waren die Jünger noch mehr entsetzt. Und sie fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist alles möglich. Amen.
Da kommt einer auf Jesus zu, er weist ihm alle Ehre, geht sogar vor ihm auf die Knie. Er ist gebildet. offensichtlich. Und er ist auch moralisch einwandfrei. So erfahren wir etwas später. Er ist fromm. Er hält alle Gebote. Er ist erfolgreich. Er macht Karriere. Und dieser Erfolg bringt ihm auch Wohlstand. Vielleicht nicht nur sein eigener Erfolg, vielleicht auch etwas geerbt. Und dieser Mann ist offensichtlich höchst interessiert. Er kommt zu Jesus mit der Frage nach dem ewigen Leben. Jede Gemeinde würde sich so eine neue, interessierte Person wünschen, die kommt und interessiert nach dem ewigen Leben fragt. Und denkt nur, als Wohlhabender könnte er dieser Jesusbewegung ja auch finanziell dann unterstützen. Ich denke, das wäre doch die ideale Ergänzung für diese Jüngertruppe um Jesus gewesen. Obwohl diese Geschichte äußerst vielversprechend beginnt, hat sie kein Happy End. Jesus verhält sich so etwas von unschweizerisch. Er gibt diesem Mann die ultimative, radikale Challenge: Etwas fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen und komm und folge mir nach. Also echt, er hätte doch noch ein bisschen warten können, dieses heikle Thema anzusprechen. Das muss er doch nicht gerade am Anfang bringen. Das ist sowas von undiplomatisch. Der aufrichtige, interessierte Gottsucher, so lesen wir oder so haben wir gehört, läuft traurig davon. Als Schweizerinnen und Schweizer zucken wir innerlich zusammen bei dieser Geschichte. Vielleicht schlucken wir auch mal leer. Da geht es um Geld, um Vermögen, um Aktien, um Anlagen, um Besitztum. Als Schweizer reden wir darüber nicht gerne und schon gar nicht öffentlich. Denn über Geld spricht man nicht. Man hat es. Aber Jesus spricht viel über Geld. Er spricht mehr über Geld als über Gebet oder über Glauben. Ist unglaublich. 16 von 38 Gleichnissen streifen oder beschäftigen sich mit dem Thema Besitz, Umgang mit Besitz, Geld und so weiter. Vielleicht müssen wir uns in diesen heißen Tagen für dieses heiße Thema jetzt erstmal etwas locker machen. Fächelt euch ein bisschen Luft zu, die können. Deshalb hier noch ein paar humorvolle Sprüche. Natürlich nicht über dich und mich, aber über andere Schweizer und ihr Geld. Die Schweizer lieben ihr Geld, deshalb lassen sie es möglichst lange bei sich wohnen. Ein anderer: In der Schweiz arbeitet das Geld. Der Besitzer schaut ihm dabei zu. Ein weiterer: Ein Schweizer spart nicht, weil er muss, sondern weil er kann. Und ein letzter noch: Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man behält. Nun, bevor wir uns diese Begegnung von diesem reichen Jüngling mit Jesus nochmal genauer anschauen wollen, möchte ich mit euch einen kurzen Überblick darüber gewinnen, was sagt denn eigentlich die Bibel über Reichtum? Was sagt sie positiv und was sagt sie kritisch über Reichtum? Zunächst, was sagt sie positiv darüber? Reichtum gilt als Segen Gottes. Im Alten Testament wird materieller Wohlstand oft als Ausdruck von Gottes Segen beschrieben, verstanden. Denkt nur an die Urväter des Glaubens: Abraham, Isaac, Jakob, reiche Männer. Oder Hiob, nach seiner schweren Leitprüfung erhält er das Doppelte an Besitz. Er wird doppelt so reich am Schluss. Salomo, der König, der nach David folgte, bat Gott um Weisheit. Gott gab ihm Weisheit und viel Reichtum. Zweitens, Arbeit und wirtschaftlicher Erfolg werden geschätzt. Die Bibel lobt Fleiß, Klugheit und verantwortungsvolle Haushalterschaft. In Sprüche 10,4 heißt es, faule Hand macht arm, fleißige Hand macht reich. Oder in Sprüche 31, da wird eine wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmerin beschrieben, ganz positiv, sie wird ausdrücklich dafür gelobt, wie sie den Besitz vermehrt. Auch einige Gleichnisse von Jesus setzen voraus, dass eine gute Haushalterschaft etwas Gutes ist, zum Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25. Drittens, Reichtum ermöglicht Großzügigkeit. In 1. Timotheus 6, da schreibt oder fordert Paulus die Reichen nicht dazu auf, arm zu werden, sondern er sagt, nicht hochmütig zu sein, ihre Hoffnung nicht auf den Reichtum zu setzen, großzügig zu sein, gute Werke zu tun, Schätze für die Ewigkeit zu sammeln. Was sagt nun die Bibel kritisch über Geld und Reichtum? Erstens, Reichtum schafft Scheinsicherheit. Jesus erzählt mal dieses Gleichnis in Lukas 12 vom reichen Kornbauern. Der hat so gewaltig verdient, so erfolgreiche Geschäfte gemacht, dass er große Anlagen machen konnte, sich früh pensionieren ließ und sich sagte, jetzt kann ich essen und trinken und das Leben genießen. Und im Gleichnis sagt dann Gott zu ihm, du Narr, heute Nacht wirst du sterben. Für wen hast du all das dann angesammelt? Sein Problem war nicht sein Besitz, sondern dass er seine ganze Zukunft und Sicherheit auf seinen Wohlstand baute. Zweitens, Reichtum macht geistlich träge. Im Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld, da beschreibt Jesus ein Ackerfeld und sagt, bei denen, die nehmen das Wort Gottes auf, aber die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Reichtum wird dann zum Betrug, wenn es wichtiger für dich ist, deine Aktienkurse zu lesen als die Bibel. Verstehst du? Es kann zum Betrug werden. Drittens, Unterdrückung der Armen. Propheten wie Amos oder Micha kritisieren die Reichen scharf, gerade da, wo ihr Wohlstand auf ungerechter Ausnutzung der Armen beruht. Und auch im Neuen Testament, in Jakobus 5, lesen wir, warum habt ihr euch jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn gebracht oder betrogen habt. Dieses Wort sollte auch uns nachdenklich machen. Ob die Arbeiterinnen in Bangladesch, die unsere Kleider nähen, oder die Erntearbeiter in Spanien, die unsere Gurken und Tomaten ernten, genügend Lohn bekommen, dass sie und ihre Familien davon leben können. Ein viertes, Geldliebe zerstört. Wir haben es schon gehört, der reiche Salomo hat gesagt, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Paulus wird in 1. Timotheus 6 noch deutlicher. Er sagt dort, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Und ist es doch so, gerade auch wenn wir in Familien schauen, bei Erbstreitigkeiten, da geht es immer um dieses Geld. Oft auch bei Paarstreitigkeiten geht es um den Umgang mit dem Geld. Viele Kriege werden angetrieben von der Gier nach Rohstoffen, nach Wohlstand, nach mehr Besitz für sich selbst. Fünftens, deshalb Geld kann zum Götzen werden. Jesus spricht unvergleichlich scharf eigentlich darüber. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt er. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon steht hier für Reichtum, der deine ganze Loyalität fordert, deine ganze Aufmerksamkeit fordert. Reichtum, dem du alles andere unterordnest. Nach diesem kurzen Überblick über Aussagen der Bibel über Reichtum, positiv und kritisch, kehren wir nun zurück zur Begegnung des reichen Jünglings mit Jesus. Zu reich fürs Himmelreich, so fragen wir. Jesus ist auf dem Weg hinaus aus einer Ortschaft, als dieser reiche Jüngling ihm entgegenrennt. Und ich komme nochmal da auf seine Position. Dieser reiche Jüngling, der kniet zwar vor Jesus, so lesen wir, der wirft sich vor ihm auf die Knie, aber innerlich hat er diesen Leistungsausweis. Innerlich schaut er auf seine Karriere. Und als er sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Versteht ihr? Da denkt er, nur noch einen Schritt und dann habe ich es geschafft. So kniet er also vor Jesus und fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ernten? Hey Leute, was für eine Frage. Also wenn die heute Morgen einer stellen würde, würden wir sagen, komm in den Alpha-Life-Kurs. Er beginnt am 4. September. Dort sprechen wir genau über diese Fragen. Seine Frage verrät aber auch noch etwas anderes. Was muss ich tun? Petra hat das schön betont heute in der Lesung. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er geht davon aus, dass er etwas machen muss, machen kann, etwas bewirken kann, um das ewige Leben zu bekommen. Guter Meister, was muss ich tun? Der wurde gut schweizerisch erzogen, versteht ihr? Ohne Fleiß kein Preis. Von nüt rund nüt. Jesus reagiert undiplomatisch, konfrontativ. Schon bei der Begrüßung, guter Meister, das lässt er nicht stehen. Was nennst du mich gut? Jesus lässt sich nicht als guter Meister ansprechen. Er korrigiert damit das Menschenbild dieses Gottsuchers, der davon ausgeht, dass es gute Menschen gibt, die mit guten Lebensregeln und durch gutes Verhalten das ewige Leben erhalten können. Jesus antwortet, niemand ist gut als einer allein, Gott. Und er macht damit deutlich, es gibt keine guten Menschen, die durch gutes Verhalten, durch gute Taten ewiges Leben verdienen können. Niemand ist gut als einer allein, Gott. Das ist schon mal eine recht ernüchternde Konfrontation des Menschenbildes, das auch viele Zeitgenossen mit diesem Jüngling teilen. Weil Gott allein gut ist, sollen wir auch auf ihn allein hören und uns nicht von sogenannten guten Meistern oder guten Lehrern oder guten Lehrerinnen irgendwie abhängig machen. Auch nicht hier in der Gellerkirche. Jesus sagt, Vers 19, du kennst doch Gottes Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und nun kommt der Junge. Lehrer. Und wir sind schon gespannt, was jetzt kommt. Lehrer. Vielleicht ist er sogar noch auf den Knien und sagt, Lehrer, all das habe ich von meiner Jugend an getan. Wow, denken wir. Also entweder dieser Mann hat eine rosarote Brille auf, wenn er auf sein Leben schaut, eine Brille, mit die all seine Zielverfehlungen, seine Misstritte irgendwie ausblendet oder unsichtbar macht, oder das war wirklich ein Musterknabe. Das Spannende finde ich, dass Jesus auf diese Antwort des reichen Jünglings, dass er das nicht irgendwie kommentiert. Er beurteilt das nicht. Er stellt ihn nicht in Frage. Er kritisiert nicht dieses schön gemalte, tadellose Selbstbild. Er bezeichnet ihn auch nicht als arrogant. Nein, wir lesen, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Unglaublich. Ihr Lieben, das ist Evangelium pur. Das ist gute Botschaft. Jesus sieht diesen naiven, erfolgreichen, etwas selbstgerechten, frommen, wohlhabenden Menschen an und es heißt, und er gewann ihn lieb. Egal, was du für ein Selbstbild hast, ob du zufrieden bist mit dir oder ob du dich schämst für dein Leben, ob du völlig überschätzt, dich selber völlig überschätzt oder ob du dich minderwertig fühlst, ob du arrogant bist oder unterwürfig. Wenn du zu Jesus kommst, dann sieht er dich nicht mit kritischen, bewertenden, verurteilenden Augen an, sondern mit den liebenden Augen Gottes. Das ist das Evangelium. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht auf das Herz. Jesus sieht auch bei diesem reichen Jüngling nicht auf das, was vor Augen ist, nicht auf seine äußerlichen Qualifikationen. Er sieht nicht darauf, dass er gebildet, moralisch, fromm, erfolgreich, wohlhabend und sogar interessiert ist. Jesus sieht auf sein Herz. Er sieht, was dieses Herz gefangen hält und was ihm den Weg zu einer echten, erlösten Gottesbeziehung verbarrikadiert hat. Und deshalb spricht Jesus zu ihm, etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war er tief betroffen. Jesus zeigt dem Jüngling, der glaubte, alle Gebote perfekt zu erfüllen, dass er am allerersten Gebot scheitert. Du sollst keine anderen Götter haben. Sein Herz hing mehr an seinem Reichtum als an dem Reich Gottes. Mehr an seinem Besitz als an Gott selbst. Sein Herz hing an seinem Reichtum und das hindert ihn daran, in das Reich Gottes zu kommen und Jesus nachzufolgen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und so lesen wir, traurig ging er weg. War der Mann vielleicht zu reich fürs Himmelreich? Ich glaube, der reiche Jüngling scheitert nicht daran, dass er zu reich ist, sondern daran, dass er den Ruf von Jesus nicht über seinen Besitz stellen kann. Diese Geschichte hat in der Kirchengeschichte eine ganz große Wirkungsgeschichte. Antonius im 3. Jahrhundert, ein reicher, wohlhabender Mann, hört in dieser Geschichte den persönlichen Ruf Gottes, verkauft sein Vermögen, gibt alles den Armen, zieht in die Wüste und beginnt eine Bewegung, eine erste Mönchsbewegung von ganz vielen, die ihm dann folgten. Im Mittelalter, im 12. Jahrhundert, Franz von Assisi, Begründer der Franziskanerbewegung, auch er war ein wohlhabender Mann, verkauft alles, wird enterbt. Und er sagt, seine Überzeugung, Christus selbst war arm, darum soll auch seine Kirche arm leben. Interessant in der Reformation, die Reformatoren lehnen ab, dass diese Aufforderung von Jesus ein allgemeines Gesetz sein soll. Martin Luther, für ihn zeigt die Geschichte, Jesus deckt den Götzen des Herzens auf. Der reiche Jüngling verletzt das erste Gebot, weil er seinem Besitz mehr vertraut als Gott. Luther schreibt sinngemäß, nicht alle sollen arm werden, aber jeder muss bereit sein, alles loszulassen, wenn Christus es fordert. Ein evangelikaler Theologe, John Stott, formulierte sinngemäß, das Problem ist nicht, wie viel wir besitzen, sondern wie sehr unser Besitz uns besitzt. Das Problem ist nicht, wie viel wir besitzen, sondern wie sehr unser Besitz uns besitzt. Der Weg durchs Nadelöhr drittens. Der reiche Jüngling also geht traurig weg. Und dann lesen wir, Jesus schaute seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Seine Jünger waren erschrocken über diese Worte, aber Jesus betont noch einmal, ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Über dieses Bild wurde viel spekuliert. Ich glaube, Jesus verwendet hier ein typisches orientalisches Stilmittel der Übertreibung. Das Kamel war das größte Alltagstier oder das größte alltägliche Lasttier in Palästina. Das Nadelöhr, die kleinste bekannte Öffnung. Und die Kombination der beiden erzeugt ein absichtlich absurdes Bild für die Menschen. Also das größte Tier, das wir kennen, soll durch die kleinste Öffnung hindurchkommen, die wir überhaupt kennen. Jesus sagt also nicht, es ist sehr schwierig, sondern er sagt, es ist menschlich unmöglich, dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Es ist menschlich unmöglich. Ich hänge das da mal hin. Es ist unmöglich. Das ist eine Warnung, glaube ich. Auch für uns als Schweizer gehören wir doch zu den reichsten Nationen der Welt. Sind wir vielleicht auch zu reich fürs Himmelreich? Die Jünger jedenfalls waren entsetzt, als sie Jesus so reden hörten. Und sie fragten sich ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und ich glaube, dass Jesus sie damals und uns heute genau da haben möchte. Dass wir uns fragen, im Blick auf unser Leben, egal ob wir reich oder arm sind, dass wir betroffen diese Frage stellen, ja, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Dass wir erschrecken und verstehen, es ist nicht meine Leistung, sind nicht meine Leistungsnachweise, es ist nicht meine Bibeltreue, es ist nicht mein Gebetsleben, es ist nicht mein Eifer für Gott, es ist auch nicht mein Worship und auch nicht meine Nächstenliebe, die mich qualifizieren für das Reich Gottes. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Für reiche Menschen also unmöglich. Ist eine Barrikade, du kommst da nicht weiter, du kommst nicht in den Himmel aus eigener Anstrengung. Keine menschliche Bemühung kann dir den Weg bahnen in das Reich Gottes. Ich glaube, diese Einsicht gehört wesentlich zum Evangelium. Das ist gute Botschaft. Das ist auch entlastend, wenn du das erkennen kannst. Erst wenn du das verstanden hast, bist du bereit und bist du auch befreit, dein Vertrauen nicht mehr auf deine eigene Leistung, deine eigene Frömmigkeit, deine eigene Großzügigkeit, deine eigene Philanthropie zu setzen, sondern dein Vertrauen allein an Jesus festzumachen. Am Kreuz hat Jesus diesen Fluch unmöglich. Es ist für Menschen unmöglich, hat er auf sich genommen. Am Kreuz ist dieser verschlossene Weg ins Reich Gottes für uns aufgebrochen worden. Da ist dieses menschliche Unmöglich durchkreuzt worden und zu einem möglich geworden. Als Jesus ausschrie, es ist vollbracht. Jesus ist der Weg durchs Nadelöhr für Reiche und für Arme. Verstehst du? Als Jesus am Kreuz hing, da ist er durch dieses Nadelöhr gegangen. Jetzt muss ich da ein bisschen auf das Kreuz steigen, aber es hält mich. Könnt ihr es lesen? Nadelöhr. Aha. Ist wegen dem Ö. Darum habe ich es umgekehrt. Verstehst du? Jesus ist durch dieses Nadelöhr gegangen. Das Nadelöhr des Kreuzes. Er ist der Weg für dich und für mich. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und das gilt für alle. Das gilt für die Reichen und das gilt für die Armen. Niemand kommt zum Vater außer durch Jesus. Er hat diesen Weg durch das Nadelöhr für uns freigemacht. Diese Geschichte stellt uns vor die Fragen: Woran hängt mein Herz mehr? An den Aktienkursen oder am Wort Gottes? An meiner finanziellen Vorsorge oder an der Ausbreitung des Reiches Gottes? Ist Geld mein Diener oder ist Geld mein Herr? Lass uns diese Fragen bewegen, während wir jetzt auf das Zwischenspiel hören.